Ja, wir wollen gemeinsam weitermachen in Epheser Kapitel 6. Wir sind jetzt im dritten Teil von Epheser 6. Und wir werden heute die Verse 16 und 17 durchnehmen. Ich möchte aber vorher noch eine kurze Einleitung machen, was wir alle schon durchgenommen haben. Aber vor der Einleitung möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist, dass wir als Gemeinde, die auch genannt wird Leib Christi, vor dir kommen dürfen, in Dankbarkeit. Ja, Herr, es ist nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir Kinder Gottes sind. Und so können wir loben und preisen über all dies, was du für uns vollbracht hast, für deine wunderbare Gnade, welche du uns offenbart hast, für eine wunderbare Hoffnung, die wir haben, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber so kommen wir jetzt in eine Abhängigkeit von dir und wir beten, öffne du unsere Augen, unsere Herzen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Ja, Herr, gib auch mir Vollmacht und Weisheit, es so zu verkündigen, wie es dein Wort durch deinen Geist meint. Amen. Ja, Epheser 6, da geht es ja um die Waffenrüstung. Und wir sehen ja in der ersten Abschnitt drei Befehle, welche da uns groß gemacht werden. Vers 10 lesen wir, seid stark in dem Herrn. Das ist ein Befehl. Dann wiederum Vers 11, ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes. Und dann ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13. Dreimal ein Befehl, die ungefähr gleich ist, etwas wahrzunehmen, was Gott uns gegeben hat, wenn wir Kinder Gottes sind. Etwas wahrzunehmen, was Gott uns eigentlich, das haben wir schon, aber wir müssen wiederum es wahrnehmen oder lernen, wie man damit umgeht. Und er nimmt dieses Bild eines römischen Soldaten und dieses Bild, der ja damals allgegenwärtig war, benutzt Paulus, um ihnen zu zeigen, genauso seid auch ihr im geistlichen Sinn. Wir befinden uns in einem Kampf, weil in diesem Kampf gibt es einen Feind. Einer, der vom Anfang an ein Ziel hatte, Gottes Plan zu zerstören. Der ein Ziel hatte, damals im Garten Eden, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott zu zerstören. Und da kam Sünde hinein. Und er ist damals tätig und ist auch heute tätig. Und deshalb, Christen, weil ihr Gott gehört, weil ihr Kinder Gottes seid, dürft ihr nicht passiv bleiben. Weil da ist einer, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, der er verschlingen kann. Paulus beschreibt es, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, es ist ein regelrechter geistlicher Kampf. Und wir mittendrin, wir als Soldaten Christi, in diesen geistlichen Kampf. Und so haben wir ja schon gesehen, Vers 14, wie Paulus beschreibt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Gott gab dem Soldat Bewegungsfreiheit. Und was gibt uns im geistlichen Sinn Bewegungsfreiheit? Die göttliche Wahrheit, welche wir uns aneignen. Dann haben wir gesehen, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer ganz vorne kennen wir auch heute in der modernen Armee, der Splitterschutzweste, der schützt die wichtigsten Organe. Und genauso, was auch im geistlichen Sinn, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Durch die Wahrheit erkennen wir, was wir waren und zu was wir geworden sind. Wir waren verloren. Wir waren in dem Zustand, dass wir vor Gott nicht bestehen konnten. Aber durch Gottes Gnade sind wir gerecht geworden. Durch die Liebe Gottes, welche er uns offenbart hat am Kreuz von Golgatha. Da erfüllt sich dieser wunderbare Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es sein eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und diese Liebe am Kreuz, unsere Schuld nahm Christus auf sich. Die Strafe, welche wir verdient haben, nahm er auf sich. Und wenn du dies erkannt hast, wenn du vor Gott gekommen bist mit deiner Schuld und Sünde und erkannt hast, du wirst nie vor Gott bestehen. Aber einer hat es vollbracht für dich, damit du vor Gott bestehen kannst. Bist du gerecht, ja, gerechtfertigt und darum gerecht vor Gott. Und diese Gerechtigkeit sollen wir uns aneignen. Kein Gerecht, keine hochmutige Art. Gerecht durch Gnade, aber etwas, was keine Kraft in dieser Welt uns wegnehmen kann. Dann sahen wir, der Christ ist nicht passiv, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wir sahen den römischen Soldat, er marschiert 50 bis 50 Kilometer am Tag. Er braucht ein gutes Schuhwerk. Ja, ich glaube, das Schuhwerk damals war ein bisschen anders als heute, ja. Aber nochmal, der römische Soldat, bereit sein, Bereitschaft, 50 Kilometer zu marschieren. Und so auch ein Christ, jemand, der Gottes Gnade erfahren hat, der die Wahrheit in sich hat, der gerechtfertigt worden ist. Er ist einer, der nicht passiv sein kann, was diese wunderbare Hoffnung angeht. Erstmal, wir haben ja für Diana gebetet, sie soll Licht werden. Sie soll dieses Licht erfahren. Aber Licht ist etwas, was man nicht verstecken kann. Es ist sichtbar. Und genau dies ist auch da. Es soll sichtbar sein, dass du ein Kind Gottes bist. Und weil es sichtbar ist, kannst du nicht schweigen. Weil dies ist der einzige wahre rettende Botschaft. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist diese Liebe an eine verlorene Welt. Diese Liebe, ihr braucht Jesus. Und Christ ist einer, der da nicht schweigen soll. Jetzt kommen wir zum Vers 16. Und da lesen wir, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Schlachter. Elberfelder übersetzt, bei all dem ergreift den Schild des Glaubens. Menger übersetzt, zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens. Also jeder ergänzt es ein wenig anders in der Übersetzung. Aber eins ist klar, ihr braucht den Schild des Glaubens. Der Mensch, der voranmarschiert, wird Widerstand erleben. Genauso wie der Soldat auf dem Schlachtfeld, der römische Soldat. Als sie Richtung der feindlichen Linie marschieren, erlebten sie vieles, was sie umbringen konnte. Und da war genau dieser Langschild so wichtig. Und nochmal, Paulus sagt, vor all dem, allem aber ergreift, oder bei all dem ergreift den Schild des Glaubens. Nimmt es wahr. Und was? Der Glaube. Der Schild, der römische Schild, das war ein Langschild, ein Großschild. Ungefähr 140 auf 80 Zentimeter groß. Ja, 140, also bis ungefähr zum Kopf. Wie die Kleine unter uns. Ja, und diese Langschild, ja, die Menschen damals waren nicht so groß. Der durchschnittliche Römer war ungefähr ja, zwischen 1,60 bis 1,80 groß. Ja. Aber eher so 1,70 Maximum. Ja. Erst später kamen dann die Großen. Ja. Das gab es in der Bibel schon, aber der Mensch damals war nicht so groß. Das sehen wir in antiken Gebäuden. Ja, in Appenzell sieht man das auch. Ja. Aber wie gesagt, der Langschild schützte den Soldat von oben bis nach unten. Und dieser Langschild wurde oft, dieser römische Langschild, mit Leder bezogen. Und er bot Schutz für den ganzen Körper, besonders beim Vorrücken. Und beim Vorrücken konnten die Schilde ineinander verzahnt werden. Dass du wie eine Schildkröte oder wie ein Panzer geschützt bis zum feindlichen Gebiet marschieren konnte. Und genau dies auch geistlich. Was schützt uns geistlich? Was ist unser Langschild? Es ist der Glaube. Was ist der Glaube? Der Glaube ist das Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen. Es ist nicht nur, ich glaube, es gibt einen Gott, aber ich weiß nicht, wer er ist. Es gibt ja Wissenschaftler, das sogenannte Intelligent Design, sie glauben, es gibt einen Schöpfer. Aber wer dieser Schöpfer ist, das ist ungewiss. Nein, der Schöpfer ist Jesus Christus. Der Schöpfer offenbart sich. Gott Vater, Gott Sohn offenbart sich im Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Er ist kein distanzierter Gott. Kennst du dein Erlöser? Es ist so wichtig, dass wir unsere Erlöser kennen. Der Glaube ist das Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen. Er schützt uns vor Zweifel, Versuchung, Anklage, Angst und geistliche Lähmung. Und die werden in unser Leben kommen. Aber der Glaube schützt uns davon. In Hebräer 11, da haben wir diese wunderbare Verse. Da geht es um Glaubenshelden. Da haben wir eine ganze Liste von Glaubenshelden. Und diese Glaubenshelden hat man es nicht immer einfach gehabt. Ich lese ganz kurz, was die Einzelnen erlebt haben. Hebräer 11, ab Vers 34 oder ab Vers 33. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwe verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremde in die Flucht gejagt. Sehr positiv, was sie alles durch Glaube erreicht haben. Und dann weiter, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Ja, was haben diese Menschen für Art Glauben gehabt, wo sie siegen konnten oder auf der anderen Seite trotz Verfolgung standhaft geblieben sind? Das ist dies, was wir in Vers 1 bis 3 lesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Und diese Glaube sehen wir bei diesen Männern Gottes. Es ist Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Glaube bedeutet, sich an Gottes Zusagen zu klammern. Zu klammern. Das heißt aber wiederum, oder diese Frage an uns, kennst du Gottes Verheißungen an dir? Kennst du sie? Kennst du sie? Auch wenn Umstände alles anders sind. Ich war sehr berührt, wo auch Freddy diese wunderbare Verse gelesen hat aus dem Psalmen. Und auch sie als Familie gehen nicht durch so eine einfache Zeit. Durch sehr schwere Zeiten, Not, Krankheit. Aber dann wiederum diese volle Zuversicht zu sagen, der Herr hat alles unter Kontrolle. Geschwister, in diesen Zeiten gibt Gott Kraft und das gibt Gott auch den Glaube. Aber das heißt wiederum, kennst du deinen Erlöser? Kennst du Gott? Und in dem Hebräerbrief sehen wir es nochmal, Kapitel 11, wir sehen einen Noah. Noah war ziemlich alleine, er und seine Familie. Er stand allein da. Und Gott befiehlt ihm, eine Arche zu bauen. Eine Arche, Für was, wenn da kein Wasser ist? Ich weiß nicht, wie es genau alles geschah. Es war eine längere Zeit, wo er baute. Wahrscheinlich fuhr er Spott und Hohn. Aber er baute, weil er wusste, Gottes Wort wird sich erfüllen. Genauso ein Abraham. Ihm wird befohlen, sein verheißener Sohn zu opfern. Ich weiß nicht, ob ich das so akzeptieren konnte. Ein Sohn, den man lieb hat, zu gehen und ihm zu opfern. Ich glaube, keiner von uns hätte das machen können. Also menschlich gesehen, ja. Abraham geht den Weg und Abraham wird durch seinen Glauben ein Prophet auf der größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Weil er ging den Weg bis nach Gebirge Moria. Er war bereit, weil Gott es wollte, seinen Sohn zu opfern. Der verheißene Sohn. Und da gibt Gott eine Stelle, eine andere Opfer anstelle der Sohn. Und Abraham sagt, Gott wird an diesem Ort für ein Opfer sorgen. In Glaube ging er den Weg und Gott hat diese Glaube bestätigt. Und Abraham prophezeit, an dieser eine Berg wurde ein Sohn verschont. Der Sohn Abrahams, Isaac. Aber auf diesem eine Berg wurde ein anderer Sohn nicht verschont. Der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, Jesus Christus. Durch Abraham wurde es vorausgesagt. Glaubst du daran? Glaubst du, dass jemand all deine Sünde auf sich genommen hat? Und du bist darum gerecht vor Gott? Für unsere Glaube brauchen wir was? Gottes Wort. Weil durch das Wort Gottes erkennen wir Gott. Es braucht Gebetsleben. Es braucht Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Gemeindeleben. Aber es ist so wichtig, dass wir das Wesen Gottes kennen. Kannst du mir Gott beschreiben? Nicht durch Fantasie. Wir haben Gottes Wort. Da offenbart er sich. Wer Gott kennt, vertraut ihm. Und wenn wir die Eigenschaften sehen Gottes, die uns auch im Glauben stärken, seine Treue, Gott hält, was er verspricht, seine Allmacht, er kann, was er sagt, auch tun. Er kann, er will es auch tun. Seine Liebe, seine Gnade, dann wiederum seine Heiligkeit. Gott ist heilig. Und weil er heilig ist, können wir vor Gott nicht bestehen. Aber jemand hat dafür gesorgt, dass wir vor Gott bestehen können. Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir sind heilig und gerecht vor Gott. Aber es hat mit Gottes Heiligkeit zu tun. Geschwister, es lohnt sich, über Gottes Heiligkeit zu nachdenken. Weil das führt auch uns hinein, dementsprechend zu wandeln. Ja, und dieser Langschild. Warum ist das so wichtig? Paulus beschreibt die feurige Pfeile. Ihr greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle, Achtung, alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Teufel ist nicht passiv. Ja, wir nehmen Land ein, aber in dieses Land einnehmen, zur Ehre Gottes, müssen wir dieses Schild wahrnehmen, dieses Schild des Glaubens und diese feurige Pfeile in der römischen Zeit, kriegerische Auseinandersetzung, es waren feurige Pfeile mit brennendem Stoff und die wurde dann mit Teer versehen und dann wurde diese Pfeile auf den Feind geschossen. Und dieser Langschild diese Pfeile sollten nicht nur verletzen, sondern Panik auslösen. Panik. Und ja, Geschwister, oft erleben wir das auch unter Christen, dass sie in Panik kommen. Panik? Geistliche Panik? Da kommen gewisse Umstände hinein, sie können es nicht einordnen. Sie werden oft vielleicht noch verführt von falschen Verständnissen oder sektiererischen Verständnissen, falschen Gedanken über Gott, und auf einmal sind sie in einer Panik drin, weil sie denken, jetzt bin ich verloren und so weiter und so fort. Genau das will der Feind. Aber da haben wir den Langschild des Glaubens. Festhalte an Gottes Verheißung. Gegenüber diese feurige Pfeil, diese geistliche Pfeile, der Teufel auf uns schießt. Nochmal, diese feurige Pfeile des Teufels können Zweifel sein. Zweifel an Gottes Güte, Treue oder Liebe. Vielleicht ist es auch schon geschehen, wo ich frage, meint Gott es wirklich gut mit mir? Warum diese und jene Situation? Zweifel an der eigenen Errettung oder Identität in Christus. Zweifel an der Wirksamkeit des Gebets oder Gottes Wort. Anklage und Schuldgefühle. Das haben wir schon mal durchgenommen. Aber Erinnerung an vergangene Sünden, die man gemacht hat. Sünde, die man schon lang vor Gott gebracht hat, Vergebung erfahren hat, aber man hat sich selber nicht vergeben. Und jedes Mal kommt der Teufel, du bist nicht gut genug, kannst du dich erinnern noch damals? Kannst du dich noch erinnern? Das tut auch weh. Und da kannst du vor Gott kommen. Sag, in Christus ist mir alles vergeben worden. Und klage dich selbst nicht mehr an. Wenn es vergeben worden ist. Es ist der Teufel sehr wohl aber, der kommt und der sagt dir, du bist nicht gut genug für Gott. Und wisst ihr was? Wir sind es auch nicht. Wir sind es nicht aus eigener Kraft. Aber wir sind es gemacht worden durch Jesus Christus. Gerecht. Kinder Gottes sind wir. Aus Gnade. Und diese Stellung wird kein Macht dieser Welt uns wegnehmen kann. Eine andere Art von feurigen Pfeilen sind Versuchungen. Pfeile, die Begierden, Lust, Neid, Gier, Stolz. Und oft kommt dieser Gedanke hinein, und da müssen wir sehr aufpassen. Da kommt dieser Pfeil des Satans und sagt dir, was du jetzt tust, ist ja nicht so schlimm. Indem du schon sagst, nicht so schlimm, ist es trotzdem schlimm. Und das ist oft der Punkt, nicht so schlimm ist noch schlimmer. Weil was das ganz Schlimme ist, ist offensichtlich. Was nicht so schlimm ist, führt dich weg von Gott. Und jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst diesbezüglich. Und ich glaube, da hat der Teufel viel Erfolg, auch unter uns Christen. Es ist noch nicht so schlimm, aber Gott wird nicht verherrlicht. Und dann wiederum feurige Pfeile, Verwirrung und geistliche Lähmung. Wenn man auf einmal nicht mehr erkennt, was wahr ist und was nicht. Überforderung durch Umstände, geistliche Dunkelheit, Isolation, Rückzug vom Glaubensleben, Rückzug von Gemeinde, Rückzug von den Geschwistern. Da kommt Verwirrung, da kommt eine geistliche Lähmung hinein. Das will der Teufel. Und noch schlimmer, Gott in Frage zu stellen. Und da kommen wir zum ersten feurigen Pfeile vom Teufel. Damals im Garten Eden. Gott in Frage zu stellen. Was tut der Teufel? 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben, lesen wir? Hat Gott wirklich so gesagt? Hat das wirklich so gemeint? Satan schießt einen Pfeil des Zweifelns an die beiden. Und Eva war es. Meint Gott es wirklich gut mit dir? Kommen so Gedanken? Er verdreht Gottes Wort. Aus einem klaren Gebot wird eine zweifelhafte Behauptung. Er nimmt das Wort, verdreht es aber. Er unterstellt Gott, etwas Gutes vorenthalten zu wollen. Was ist das Ergebnis? Eva beginnt in gewisser Hinsicht Gott zu misstrauen. Sie macht sich selbst zu Gott und handelt aus eigenem Antrieb mit fatalen Folgen, die wir heute noch erleben. Der Sündenfall des Menschen. Das war der Teufel, dieser eine Pfeil. Hat Gott es wirklich so gemeint? Hat Gott es wirklich so gemeint? Glaube stellt Gottes Wort nicht in Frage, sondern vertraut ihm, selbst unter Druck. Das heißt nicht, dass wir keine Fragen haben, aber wir stellen nicht Gott in Frage, sondern unser Intellekt in Frage. Und wir unterordnen uns nach dem Maßstab Gottes und Gottes Wort, nach seinen Verheißungen. Glaube nochmal, stellt Gottes Wort nicht in Frage. Er stellt aber Frage, um noch besser zu verstehen. Wer Gottes Wesen kennt, lässt sich nicht von der Schlange täuschen. Der Schild des Glaubens ist fest verankert in der Erkenntnis. Gott ist treu. Gott lügt nicht. Sein Wort ist wahr. Und er meint es gut mit dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Egal welche Umstände da sind. Kommen wir zum nächsten Teil des Waffenrüstungs. Nochmal Vers 16. Vor allem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils. Helm des Heils ist der fünfte Teil der Waffenrüstung. Der Helm des römischen Soldaten war sehr wichtig. Der römische Soldat trug einen Helm aus Metall, oft mit Nackenschutz und Wangenklappen, verziert mit Emblem und so weiter, dass man erkennt, zu welcher Einheit er gehört. Aber dieses Helm war enorm wichtig. Und der Helm ist ein wichtiger Bestandteil der Schutz eines Soldaten. Der Helm, der Kopf, da wo das Zentrum unserer Gedanken sind, unser Gehirn, der alles lenkt, den ganzen Körper, dieser Teil muss geschützt werden. Unbedingt. Deshalb spielt der Helm so eine wichtige Rolle, auch wenn jeder Soldat, jeder von uns, der mal in der Armee war, kann es bezeugen, dieser Helm ist ein Ding des Unmöglichen. Also mindestens das, was ich erlebt habe. Ich war auch in der Schweizer Armee und dieser Helm, ich dachte, wer hat es konzipiert? Da marschiert man und ist immer da. Also tak, tak, immer so, ja. Also ihr kennt es. Aber wenn es darauf ankommt, ist genau dieser Helm, wo uns schützen kann in einem Kampf. Aber genau darum ist es geistlich auch so enorm wichtig, dieser Helm wahrzunehmen. Der Helm war lebenswichtig. Ein gezielter Schlag auf den Kopf könnte tödlich sein. Und jetzt übertragen auf den geistlichen Kampf. Und so Helm des Heils schützt den Denkzentrum unseres Lebens. Überzeugungen, Identität, Hoffnung, Zielausrichtung. Er bewahrt uns davor, geistlich den Kopf zu verlieren. Ja? Den Kopf zu verlieren. Regelrecht. Aber was meint Paulus jetzt in diesem Text? Was meint der Geist Gottes durch Paulus, wenn da steht, Heil? Wir haben gesehen, Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt und darum gerecht vor Gott. In gewisser Hinsicht können Synonyme sein. Du wurdest gerettet. Und jetzt hast du etwas, was keiner dir wegnehmen kann. Unsere Zukunft bei Christus. Unsere Zukunft bei Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gewissheit, dass unser Weg zu einem siegenreichen Ende führt. Und das sehen wir auch so wunderbar in den Briefen, im Apostelgeschichte. Wir sehen, wie Paulus schlussendlich bezeugen kann. Lass uns kurz öffnen, 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 4. Da kann er sagen, 2. Timotheus 4, in gewisser Hinsicht nimmt er Abschied. Er weiß, es ist vorbei. Und dann sagt er, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Dieser Blick nach vorne, diese Gewissheit, ich werde einmal bei Gott sein, gab Paulus den Kraft im Alltag, in aller Freude vor dem Herrn zu dienen. Und jetzt kann er zurückblicken, kurz vor seinem Tod. Er ist ja der Märtyrertod gestorben und gesagt, dies erwartet mir, bei Gott zu sein. Und nicht nur ihm allein, sondern alle, nochmal alle, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Freust du dich, beim Herrn zu sein? Ist dies Realität in deinem Alltag? Ich hoffe schon. Ja, jeden Kampf, sei es damals auf dem Schlachtfeld und auch im Glaubensleben, entscheidet der innere Haltung. Der innere Haltung. Was ist diese innere Haltung? Was gibt ein Kämpfer Ausdauer, Mut und Standhaftigkeit? Nochmal, Paulus sagt, wir sind in einem Kampf. Zu Timotheus sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der römische Soldat kämpfte für Rom. Das war sein Ziel. Für eine große Sache kämpfe ich. Und wir, für was kämpfen wir? Für das Reich Gottes, für Wahrheit, Gerechtigkeit, Leben, für die einzige rettende Botschaft. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Dies ist unser Kampf. Wer weiß, wofür und weshalb er kämpft, kann selbst bei Widerstand stehen bleiben. Nochmal, wofür und weshalb er kämpft, kann stehen bleiben. Siegesgewissheit hat mit dem Heil zu tun. Jesus hat den Feind besiegt, am Kreuz und durch die Auferstehung. Der Ausgang des Kampfes steht fest für uns Geschwister. Wir werden mit dem Lamm kämpfen, mit Christus. Und darum sind wir Sieger. Der Helm erinnert uns daran, der Sieg ist nicht ungewiss. Wir kämpfen auf der Seite des Siegers. Ist es uns bewusst, für was wir kämpfen? Und wo wir kämpfen? Dass wir siegen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil so oft durch Umstände kommt Zweifel. Wir resignieren. Wir sind nicht mehr aktiv. Wir marschieren nicht mehr nach vorne. Aber weil wir nach vorne marschieren, hat Gott uns auch eine Waffe gegeben. Und da kommen wir zum sechsten Teil. Vers 17. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist. Der Ausdruck, wo Paulus benutzt für den Schwert, es war der Kurzschwert einer Römer, ein römischer Soldat. Es war ein geschliffenes Schwert, beidseitig geschliffenes Schwert, ideal für den Nahkampf. Es diente nicht der Verteidigung, sondern war die Angriffswaffe. Ja, wir greifen auch an, aber geistlich. Die Angriffswaffen. Und deshalb, das weiß auch jeder Soldat, du bekommst am ersten Woche, wo du im Militär bist, eine Waffe. Tack, da hast du es. Und am Anfang ist vieles fremd für die meisten. Versteht nicht, was sollen diese und da und Zeug, ja und ja. Man versteht vieles nicht. Und dann kommt es. Man übt, 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 übt. Man lernt, mit dem Gewehr umzugehen. Und man wird immer besser und besser und besser. Ich kann mich erinnern, einer unserer Wegers, da war, kam jetzt gerade einer, der war in einem längeren Einsatz in Kosovo unterwegs. Und man hat gemerkt, er hat viel Zeit zum Üben. Weil die Art und Weise, wie er geschossen hat, war x-fach besser als wir alle anderen. Er war immer schneller, immer genauer, konnte regelrecht mit dem Waffe umgehen. Und genau das ist auch dieser Ruf an uns. Wir haben den Schwert, das Wort Gottes. Dann wiederum aber, da kommt diese Frage, Kannst du mit dem Schwert umgehen? Kannst du mit dem Schwert umgehen? Ich muss nicht so leise sein. Ja. Aber das Schwert, können wir damit umgehen? Weil dieses Schwert, was ist es? Der bekannte Vers, 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3. Auch da ermutigt Paulus an Timotheus, wie wichtig das Wort Gottes für die Gemeinde ist. Die Betonung ist immer das Wort, Wort, Wort. Und nochmal sagt er, Vers 16 und 17, alle Schrift ist, Kapitel 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes verändert. Wenn du heute Morgen da im Saal bist und du kennst Gott noch nicht als deiner Herr, Heiland und Erlöser, ich empfehle dir, nimm eine Bibel. Wenn du keine Bibel hast, komm nachher, wir geben dir eine Bibel. Nimm Gottes Wort und beginn zu lesen. Vielleicht im Lukas-Evangelium oder Johannes. Und du wirst merken, es ist nicht nur von Menschen geschrieben, es ist Gottes Kraft. Dieses Wort hat Kraft. Und dann noch einmal dieser Ruf an uns, die wir Christus gehören. Erkennen wir, was wir hier haben? Erkennen wir, was dies uns alles bringt? Es ist von Gott eingegeben, Gott gehaucht. Es ist lebendig, wirksam, autoritativ. Es wirkt aufklärend, heilend, konfrontierend und leitend. Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hat Kraft. Es dringt durch bis Innerste des Menschen. Es wird dich verändern, weil Gott sich darin offenbart. Es unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge, Geist und Fleisch, Herzenshaltung und Äußeren. Herzenshaltung und Äußeren. Der Psalmist betet, Herr, prüfe mein Innere, prüfe mein Niere. Es konfrontiert uns, aber auch den Feind, mit der absoluten Wahrheit Gottes. Das Wort hat Kraft an uns, jeder persönlich. Aber dann wiederum müssen wir den Schwert benutzen, weil Gottes Wort vollkommen ist, im Angriff. Was tut Jesus, Matthäus Kapitel 4, wo er in der Wüste versucht wird? Interessant, auch der Teufel benutzt Gottes Wort. Aber er ist der Diabolos, der Verdreher. Er verdreht Gottes Wort. Was tut Jesus? Er diskutiert gar nicht. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das ist wie nochmal der eine Junge, der zum Kindergärtnerin geht, was wir gehört haben. Für ihn war es klar, es gibt einen Gott. Und er hat die Kindergärtner klar gemacht, es gibt einen Gott. Es steht geschrieben. Ja, die Schöpfung offenbart uns, es gibt einen Gott. Aber genau diese Autorität, es steht geschrieben. Jede Versuchung begegnet er mit einem konkreten Wort aus der Schrift. Und so wehrt er den Angriff ab und schlägt zurück. Schlägt zurück. Dann wiederum, aber was heißt das für uns? Gottes Wort ist nicht nur eine Information, sondern eine mächtige Waffe in der Hand des Geistes. Eine mächtige Waffe. Wird uns alle ermutigen. Forsche Gottes Wort. Das Wort, dieses Buch, Gottes Wort, soll kein Staubfänger sein, irgendwo bei dir zu Hause. Dieses Buch soll gelesen werden, geforscht werden. Weil da offenbart sich Gott. Lerne es teilweise auswendig. Lerne die richtigen Verse auswendig, wo man auch braucht, um den Glauben zu verteidigen. Bleibe ständig darin am Forschen. Ihr könnt jedes Buch in der Welt lesen. Ihr könnt es einmal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen und irgendwann habt ihr es dann gelesen. Nicht aber Gottes Wort. Nicht aber Gottes Wort. Man liest, man liest, man liest. Und man erkennt immer mehr und mehr und mehr, wer Gott ist. Und dementsprechend, wie ein Soldat lernen, üben muss, seine ganze militärische Karriere, wie er mit den Waffen umgeht, so müssen auch wir ständig dran bleiben. Darum ein GBSM, darum eine Bibelschule. Aber vor allem ist es persönlich. Bleibe ständig dran. Aber dann auch wiederum benutze es. So oft schämen wir uns, was Gottes Wort angeht. Schämen wir uns. Wenn man früher mit dem Zug geführt hat, irgendwohin, hat man oft noch Personen gesehen, die ihre Bibel lesen. Heute kann man eben ganz diskret Bibel lesen im Zug. Ist ganz einfach. Das ist das, was wir alle machen. Ja? Und keiner merkt, was du genau liest. Ich möchte dich ermutigen, natürlich ist das hilfreich, weil auch die Bibel drauf ist, aber das Schwert, man soll sich nicht daran schämen, man soll es sogar im Zug mitnehmen, weil wenn jemand sieht, dass du Bibel liest, hast du eine Chance, dass du das Schwert benutzen kannst, um dies zu verteidigen, was jetzt der andere vielleicht nicht verstehen will oder ja, wo er Fragen hat. Da können ganz gute Gespräche entstehen. Habe das Wort allzeit bei dir, da, aber auch bei dir, ganz bewusst. Fülle deine Gedankenwelt mit Gottes Wort und dann benutze es. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen. Aus einem Andachtsbuch von William MacDonald, folgende Geschichte. Unterwegs nach Paris entwickelte sich zwischen dem gottesfürchtigen César Malan und einem Mitreisenden ein Gespräch. Letzterer hielt auch nicht Argumenten gegen das Christentum zurück. Aber auf jede Behauptung bekam er eine Bibelstelle als Antwort. Malan kannte das Wort Gottes gut, hatte viele Bibelverse auswendig gelernt und führte sie wörtlich an. Er wagte nicht einmal, ihnen etwas hinzuzufügen. Jedes Mal, wenn seine Gegner ein neues Argument vorbrachte, war ein anderer Bibelvers zu seiner Entgegnung bereit. Schließlich rief der Mann verzweifelt aus: Aber verstehen Sie es denn nicht, dass ich nicht an Ihre Bibel glaube und es deshalb völlig sinnlos ist, wenn Sie die fortwährend anführen? Malan antwortete ruhig mit den Worten aus Johannes 8, Vers 24. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eure Sünden sterben. Damit endete das Gespräch. Einige Jahre später erhielt Malan einen Brief, dessen Handschrift ihm unbekannt war. Darin stand: Sie haben das Schwert des Geistes genommen, das mir einen Stich nach dem anderen versetzte. Jedes Mal, wenn ich meinte, die Schläge abzuwehren und sie zu zwingen, ihre eigene Waffe statt des göttlichen Schwertes zu gebrauchen, haben sie mir einen neuen Stich versetzt. Sie ließen mich fühlen, dass ich nicht gegen sie, sondern gegen Gott kämpfe. Malan erinnerte sich an das Gespräch auf jene Reise und dankte Gott darüber. Das Schwert des Geistes hat sein Werk getan. Römer 8, Vers 31, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer
kann gegen uns sein. Nehmen wir dies wahr. Amen.
Ich möchte mit uns beten. Aber Vater, danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns errettet hast und dass als Kinder Gottes du deinen Geist in uns gegeben hast. Dein Geist, du hast uns dein Wort gegeben, das Wort, welches uns Christus offenbart. Und so wollen wir, Herr, auch dies wahrnehmen. In Dankbarkeit wahrnehmen, auch dies, was du uns gegeben hast, damit wir ein Leben führen dürfen, ganz zu deiner Ehre. Du hast uns alles gegeben, um als Sieger voranzugehen. Wir aber müssen es wahrnehmen. So möchte ich für uns beten, Herr, dass wir voll werden von deinem Geist, dass wir ein Leben führen, wo es voll und ganz um dich geht, dass wir bewusst auch in Wahrheit wandeln, dass wir die Gerechtigkeit bewusst vor uns haben, wir sind gerecht und darum wird keine Macht dieser Welt uns wegreißen, dass wir diese Botschaft leben und dementsprechend auch weiter proklamieren, dass wir den Glauben uns aneignen, dein Wort. Und dass wir die Verheißung, welche du uns gegeben hast, immer vor uns haben. Du wirst uns nie alleine lassen. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir sind auf der Durchreise. Und wir werden einmal bei dir sein, auf ewig. Wir, die wir dir gehören aus Gnade. Und so möchten wir auch dies wahrnehmen, dein Wort, Herr. In dein Wort den Glaube verteidigen und durch dein Wort diese einzige frohe Botschaft an eine verlorene Welt zu bringen. Und danke, Herr, dass wir wissen, wir haben eine Hoffnung, du kommst bald. Amen.